Ja, liebe Hörer des Podcasts des Blocks 52, mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir haben eine neue Folge hier in der Mache, nämlich mit Sven Wagenknecht. Er ist Chefredakteur von BTC Echo aus Berlin, einer der reichweitenstärksten Newsportale im Bereich Blockchain. Er sieht Trends zuerst, wenn sie kommen, nämlich an den Zugriffszahlen im Internet. Und wir sprechen mit ihm über Bitcoin, aber auch über die verschiedenen Entwicklungen im gesamten Ökosystem. Ja, lieber Sven, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir hatten uns ja schon mal unterhalten, es ist schon eine Weile her. Jetzt quasi nach einer ganzen Weile wieder. Der Kryptowinter ist noch so ein bisschen da. Vielleicht haben wir auch schon den Krypto-Frühling. Kommt auf die Definition an. Stell doch du dich mal vor und natürlich auch eure Firma BTC Echo.
Gerne. Ja, freut mich, Philipp, dass wir wieder mal miteinander sprechen können. Also mein Name ist Sven Wagenknecht. Ich bin Chefredakteur bei BTC Echo. Wir sind ja das größte deutschsprachige Medium zum Themenkreis Blockchain und Kryptowährungen, berichten tagesaktuell über all das, was so da draußen passiert im Kryptobereich. Sei es kurze News, aber natürlich auch längere Artikel, Hintergrundrecherchen, Interviews. Und wir haben auch Podcast-Formate, also da auch gerne mal reinhören sonst. Und genau, ich freue mich jetzt dann auf die verschiedenen Themen, die wir heute haben.
Super. Lass uns gleich einsteigen. Wie siehst du momentan den Markt? Ihr seht ja an den Zugriffszahlen auf eurer Internetseite, ihr seid eines der größten Newsformate im Blockchain-Bereich, seht ihr ja sofort, was Sache ist. Also wie entwickelt sich es? Sind wir noch im Krypto-Winter? Sind wir schon im Frühling? Haben wir schon alte Höhen erreicht? Wo sind wir gerade, Sven, und wo gehen wir hin?
Also meiner Meinung nach sind wir ganz klar im Krypto-Frühling. Der Bärenmarkt ist jetzt so seit ein, zwei Monaten vorbei und das können wir sehr gut an unseren Traffic-Zahlen auch sehen. Also die Reichweite unserer Artikel, die nimmt stark zu. Die Nutzer haben wieder viel mehr Interesse an unseren Inhalten auch und das korreliert in der Regel stark mit den Kursen natürlich. Das ist einfach so. Die Menschen scheinen immer mehr ja, Optimismus zu schöpfen und wir haben ja auch starke Kursanstiege gesehen. Also wenn wir uns mal anschauen, zuletzt natürlich die Bitcoin-ETF-Anträge, haben natürlich für Wirbel gesorgt, aber auch viele Altcoins, die gehen durch die Decke. Also Solana zum Beispiel gerade, da sehen wir ein extremes Interesse seitens der Nutzer. Wir sehen es bei uns auch sehr gut an den Kursseiten. Das heißt, wenn man wissen will, wo steht Solana, wo steht Ethereum, wo steht Bitcoin, da haben wir Kursseiten und da verzeichnen wir schon verstärkte Zugriffe drauf. Und ja, auch wenn ich mit vielen anderen Leuten spreche, aus dem Startup-Bereich, aus dem Krypto-Bereich, Experten, die so seit vielen Jahren schon dabei sind, dann bekomme ich die zu hören, ja, es steigt wieder das Sentiment, also auch das Handelsvolumen an den Kryptobörsen steigt wieder und jetzt sind alle eigentlich nur noch nach vorne gerichtet auf das nächste Jahr 2024. Man möchte das aktuelle Jahr eigentlich noch hinter sich bekommen, ist so mein Eindruck, so ein bisschen nur noch nach vorne schauen und es macht wieder viel mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, also so eine Dynamik dann doch auch zu sehen und ich meine, die Nachrichten reißen ja nicht ab, also wir sehen es ja tagesaktuell, ob es jetzt deutsche Banken sind, die irgendwie Krypto-Verwahrlizenzen machen. Ich habe gerade ETF angesprochen. Es gibt also sehr viel Positives dort draußen. Ich glaube, die negativen Sachen, ja, die haben wir auch so ein bisschen hinter uns gelassen. Also FTX war so eine Sache jetzt mit der Gerichtsverhandlung, jetzt nochmal Binance. Ich glaube, das war nochmal wichtig, dass man das klärt mit Binance so ein bisschen. Und jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, was kann jetzt eigentlich noch passieren? Also was sind so negative Ereignisse überhaupt noch, die jetzt diesen Kryptomarkt nach unten drücken können. Ich glaube, da haben wir viele Risikofaktoren inzwischen beseitigt und können uns jetzt auf einen Krypto-Frühling freuen. Und der wird dann irgendwann mal in einen Krypto-Sommer wahrscheinlich ja, fortfahren.
Das ist ja spannend, was du sagst. Vielleicht einfach zu Binance kurz. Was ist denn da passiert bei Binance jetzt vor einiger Zeit? Also das ist einfach ganz spannend, weil ich hatte auch gedacht, dass eigentlich Binance noch der letzte große Grund ist, wie USA als Regierung, als Behörde, als SEC den Bitcoin-Preis nochmal massiv nach unten drücken kann, weil das waren schon drakonische Maßnahmen, wie ich ja finde. Und am Ende des Tages ist mit dem Bitcoin-Preis ja wenig bis gar nichts passiert. Aber magst du das vielleicht einfach nochmal kurz erläutern, was du da wahrgenommen hast?
Gerne. Also Binance ist ja die größte Kryptobörse gewesen. Allerdings halt, ja, mit einer schwierigen Vergangenheit. Sie haben halt Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche etc. pp. Ermöglicht. Sie haben also nicht die strengen Kontrollen, KYC-Kontrollen gemacht, wie es gerne die USA hätte. Also schnell hochskaliert, aber eben ohne den Papierkram zu machen, könnte man auch sagen. Und entsprechend sind die ja sehr stark ins Fadenkreuz der Behörden gekommen auf der ganzen Welt. Aber natürlich ist die USA nun mal einfach die mächtigste Nation, wenn es um so etwas geht. Und da war jetzt zuletzt mit der ja, Justizbehörde oder Justizministerium eben eine große Klage gewesen, wo die ganzen Vorwürfe zum Tragen gekommen sind. Und da ist jetzt das Gerichtsurteil ja dahingehend gefällt worden, dass der Chef Jay-Z, Changpeng Zhao, von Binance, ja, gehen muss, sich verantworten muss vor Gericht, also auch im Zweifel Haftstrafen auf sich nehmen muss. Die Börse muss sehr viel Geld zahlen, 4 Milliarden plus, also eine der größten Strafen überhaupt. Und Binance darf dann nicht mehr in den USA operieren, soweit. Man muss da unterscheiden natürlich zwischen den einzelnen Einheiten nochmal. Also Binance US gibt es nochmal, die Börse ist dann, die ist davon ausgenommen. Da muss man mal schauen, was passiert dann weiter natürlich mit der Wertpapieraufsicht SEC. Inwiefern da Binance dann doch noch in irgendeiner Form Aktivität zeigen kann. Aber Binance, das große Flaggschiff sozusagen, das hat man jetzt unter Kontrolle gebracht. Und das war meiner Meinung nach oder nach der Meinung vieler einer der größten Risikofaktoren auch aus Sicht der USA, aus Sicht zur Bitcoin-ETF-Genehmigung. Da Binance natürlich immer auch vorgehalten werden kann, dass die einen großen Einfluss auf den Markt nehmen, die Preise manipulieren können. Und ein Kritikpunkt, den wir alle kennen von der Wertpapieraufsicht der amerikanischen war, dass sie unter anderem ETFs nicht zulassen möchte, weil sie den Börsen nicht vertraut. Und wenn die Börsen nicht sozusagen sehr ja, vertrauliche Preise weitergeben, dann ist das ein Markt, den man nicht abbilden möchte als ETF. Und daher ist das, glaube ich, auch ein Befreiungsschlag für viele. Alle wussten, dass da was kommt. Das war seit Monaten klar, dass Binance nicht nur mit einem blauen Auge davonkommen wird. Das war ausgemachte Sache. Jetzt ist es passiert. Der Markt hat es eingepreist vorher, glaube ich. Ich glaube, das war nach FTX, hat man sich auf alles eingestellt und es ist eher geordnet, würde ich sagen. Es ist jetzt keiner, nichts eskaliert, nichts zerbricht oder implodiert. Nein, es ist ein ganz geordneter Rückzug sozusagen mit einem neuen CEO bei Binance, auch der total gut reinpasst in das Bild aller Behörden. Er selbst von einem Regulator kommt er. Er kommt aus der etablierten Welt, sage ich jetzt mal. Also das, was sich ja, die Behörden wünschen. Und ich glaube, jetzt haben alle nur noch die institutionelle Adoption im Auge, also dass jetzt das große Geld im nächsten Zyklus reinkommt und da passt das gut. Der einzige Risikofaktor vielleicht noch hier zu nennen, den ich kennen würde gegen Bitcoin-ETF, wäre Tether. Tether ist auch nochmal so ein großes Unternehmen, was die USA so ein bisschen ja, kritisch sehen, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass es da zu einer Eskalation kommt.
Was gibt es denn sonst noch für Risikofaktoren im Markt, die den Bitcoin-Preis massiv nach unten drücken könnten?
Also ich meine wirklich, dass wir die allermeisten Risikofaktoren gesehen haben, da ich bin ein Mensch, der sehr makroökonomisch denkt. Das heißt, gehen die Zinsen hoch, gehen die Leitzinsen hoch, ist das schlecht für Risikoassets, für Assets, die keinen Cashflow haben, also Tech-Aktien oder eben auch Kryptowährungen. Ich habe die Überzeugung, dass wir jetzt das Ende gesehen haben. Also die Inflation kommt runter, die Leitzinsen sind jetzt auch erstmal auf einem Plateau und ich glaube, dass die Notenbanken in den kommenden Monaten, ich glaube bereits Mitte nächsten Jahres, die Geldmenge deutlich ausweiten müssen, um ihre Schulden zu refinanzieren, damit es halt nicht zur Verwerfung kommt. Das ist für mich der wichtigste Faktor, muss ich ganz klar sagen. Andere sehen das vielleicht anders, aber ich glaube sehr stark, dass der Markt liquiditätsgetrieben ist. Ein Risikofaktor, ganz konkret, wäre jetzt also, die Inflation geht nicht so zurück, wie alle denken. Zum Beispiel durch eine Ölkrise. Nehmen wir eine Eskalation im Nahen Osten zum Beispiel, könnte passieren. Der Ölpreis geht durch die Decke, die Energiepreise gehen hoch, also ergo Inflation, Preisteuerung. Die Notenbanken sagen, wir können nicht runtergehen, weil wir jetzt auf einmal wieder hochziehen, vielleicht sogar mit Inflation. Das wäre eine harte wirtschaftliche, ja, nahezu Katastrophe, kann man sagen. Das wäre aber nur eine aufgeschoben. Das heißt, die Kurse würden runtergehen. Auch von Bitcoin würde stark nach unten gehen, glaube ich, erstmal. Aber, und ich glaube auch, dass das Pendel noch stärker zurückschlagen wird. Weil wir kommen noch stärker in eine Rezession rein dann. Und dann muss die Notenbank zu einem gewissen Punkt irgendwann lockern. Selbst wenn sie die Zinsen oben lässt, nicht die Zinsen runternimmt, wird sie trotzdem Liquidität ins System reingeben, also an die Banken zum Beispiel, um Kreditausfälle zu kompensieren. Und mehr Liquidität, M2 in dem Fall, Geldmenge M2, ist die beste Korrelation, die wir haben mit dem Bitcoin-Kurs. Also wenn man sich M2 anschaut, die globale Geldmenge M2, dann weiß man auch, ob der Bitcoin-Kurs gestiegen oder gefallen ist. Nichts anderes. Und daher glaube ich, ist das ein Risikofaktor, also Inflation, die nicht schnell genug zurückgeht. Sonst eine generelle Überregulierung, die sehe ich aber nicht mehr so stark. Das heißt, in den USA haben wir ein Lager gegen Krypto, angeführt von Gary Gensler, dem Chef der Wertpapierbehörde, auch von einer Abgeordneten oder Senatsvorsteherin Elizabeth Warren, die einen Krypto-Crackdown versucht zu machen. Ich glaube aber auch hier nicht mehr dran, dass die Regierung das machen wird. Denn durch BlackRock, Fidelity und die großen Wall Street-Giganten, die sehr eng auch mit der Regierung, US-Regierung verknüpft sind, wird man nicht mehr den Stecker ziehen, sage ich mal. Man möchte auch in Coinbase zum Beispiel, glaube ich, nicht international weiter abhängen. Ich glaube, es ist gut, oder die USA möchten, glaube ich, jetzt ihren Kryptosektor nicht kaputt machen, weil sie wissen, sie werden es nicht aufhalten können. Ich glaube, man hat es sehr gut verstanden. Man zögert es vielleicht hinaus noch, aufgrund des Interesses von vielleicht auch einem BlackRock noch ein paar Bitcoin günstig einkaufen zu können. Und man den Leuten mehr über ETFs den Zugang gibt. Also eben nicht mehr über eine Binance, sondern dass man sagt, kauft alles nur noch über BlackRock und Fidelity. Da haben wir die Kontrolle drüber, über die Bitcoin. Das ist vielleicht noch ein Risiko, aber ich sehe es als nicht groß an. Ich sehe nicht mehr die Chancen einer Öffnung.
Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-ETF nicht genehmigt wird?
Also bis zum 10. Januar nächsten Jahres soll er kommen. Wenn nicht, ich würde die unten bei 5%. Ich bin zu 95% sicher, dass er kommt. Wenn, dann glaube ich nur daran, dass es nochmal eine Verlängerung gibt, aufgrund der Sache, dass man sagt, man möchte sich vielleicht nochmal eher Tether vornehmen. Ich glaube, man wird bald was zu Tether hören. Aber im Sinne von, da passiert nichts Schlimmes, sondern es wird dann ein Gerichtsverfahren nochmal geben, man wird mal strengere Zü die Zügel strenger anziehen. Aber dann ist es für mich eine reine Verlängerung, um sich Zeit zu kaufen. Das heißt, Zeit, um vielleicht gegen Tesla nochmal vorzugehen und Zeit zu kaufen, damit sich die institutionellen Investoren, also die, vor allem die Wall Street, noch besser eindecken kann, dass sie mehr Zeit bekommt, dass sie um Aufschub beten, sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen, aber die Regierung hat ein Interesse daran, meiner Meinung nach, dass die Menschen in ETFs reingehen. Es ist immer besser, wenn es drei, vier Player sind in den USA, die man vollkommen kontrollieren kann, die vollkommen im Austausch mit der Regierung stehen, als wenn die Menschen zu dezentralen Exchanges gehen, sich Wallets anlegen und dann auf Uniswap sich die Kryptowährung zusammenkaufen. Das ist nicht mehr eine
Ja,
zentrale
oder halt bei einer
Regierung.
Börse im Ausland, gell? Hier siehe
Oder das.
FTX, gell? Viele Amerikaner waren ja bei FTX und mit der bekannten Katastrophe in Folge von schlechter Regulierung, gell? Das möchte man sicherlich nicht nochmal erleben.
Total. Und man kann
Ja.
das auch sogar so weit sagen, dann können die großen Player den Kurs besser steuern. Das ist jetzt fast schon verschwörungstheoretisch, das will ich gar nicht jetzt so weit ausführen, aber bei Gold haben wir es ja auch gesehen. Ich habe ja Papiergold und ich kann echtes Gold kaufen. Natürlich kann ich aber auf fallende Kurse auch setzen, auf steigende Kurse setzen. Und umso mehr wir jetzt in den institutionellen Bereich kommen, umso stärker ändern sich auch die Finanzinstrumente. Wir können das sehr gut beobachten aktuell an der CME. Dort werden Futures gehandelt, also Bitcoin-Futures vor allem. Und das Volumen dort ist deutlich höher geworden als das Volumen bei Binance, von BitGet und anderen Kryptobörsen, wo ich auch Future-Kontrakte handeln kann. Wir sehen also bereits, dass die Institutionellen immer mehr das Ruder übernehmen, was kryptobezogene Finanzprodukte angeht. Also eben Futures-Kontrakte vor allem. Und jetzt wird es spannend, wenn die ETFs hinzukommen, wird das sozusagen nochmal eine gewisse Machtverschiebung auch wieder zu den etablierten Playern geben, also so wie es eh schon eigentlich ist im Finanzwesen. Nur bei Krypto war es halt anders, weil Krypto ist halt eher von unten gekommen, nicht von oben gekommen, also von den Retail-Anlegern sozusagen. Und ich glaube, jetzt findet eine Normalisierung statt, wie wir sie bei den traditionellen Finanzmärkten seit Jahrzehnten kennen.
Ja, also mein, sagen wir so, ich stimme dir schon weitestgehend zu. Es ist ja eine super interessante Geschichte, dass wenn der Bitcoin-Preis zum Beispiel ein bisschen steigt, dann kommt er wieder in die Medien, dann wollen die Leute investieren, dann wollen Europäer investieren, Amerikaner investieren. Und in Europa haben wir ja mit der MiCA-Regulierung eben ein neues Rahmenwerk geschaffen, nachdem eben neuartige Börsen entstehen können, hier vor Ort in Europa, Börse Stuttgart und Bitpanda und andere, sodass hier spezielle Kryptobörsen entstehen können, also eine eigene neue Branche, die den Kauf von Kryptoassets direkt ermöglicht. Das ist in Amerika ja so nicht möglich, gell? Also man hat ja dort stattdessen eigentlich der Reihe nach die Börsen angeschossen. Coinbase wurde angeschossen, Kraken jetzt schon zum zweiten Mal, Binance, klar, FTX zu Recht sowieso. Das heißt, da bleiben irgendwann nicht mehr so viele Börsen übrig. Das heißt, man kann hier schon auch den Trend erkennen, dass Amerika vielleicht die Leute, wenn überhaupt sie investieren wollen, dann eben lieber über den ETF investieren sehen will, könnte man annehmen. Ja, das heißt, und interessant ist ja Folgendes: Wenn dort keine Krypto-Börseninfrastruktur entsteht, wie hier in Europa jetzt das reguliert der Fall ist, und es gibt keinen ETF in Amerika und der Amerikaner möchte aber jetzt investieren, was passiert dann? Dann landet er wieder bei irgendwelchen ausländischen Börsen, OKX oder sonst wie wo. Und dann hat der amerikanische Staat natürlich gar keine Kontrolle mehr, wer wie wo investiert hat, wenn die Leute via Internet im Ausland sich onboarden. Und wenn man das ist für mich ehrlich gesagt der Hauptgrund, warum man früher oder später den Bitcoin-ETF genehmigen wird, weil einfach die Anleger investieren möchten zum gewissen Grad und man möchte sich eben ein Debakel wie bei FTX wahrscheinlich ersparen. Das ist so meine Lesart. Aber ob das jetzt im April kommt oder im Januar, das weiß ich auch nicht. Du hast gesagt, möglicherweise wird man sich noch ein bisschen Zeit erkaufen. Wenn das der Fall ist, Sven, wann würdest du dann mit einer Erteilung rechnen?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich weiß auch nicht mehr, welche Möglichkeiten sie überhaupt noch hat, weil der Druck ist so groß auf der Aufsichtsbehörde. Die Kommissionarin Hester Peirce hat ja gesagt, es steht nichts mehr im Wege. Es gibt keinen sachlichen Grund mehr, warum jetzt die Aufsicht einen ETF ablehnt. Die gibt es nicht mehr. Es wird also sehr, sehr schwer werden, das überhaupt noch begründen zu können jetzt, warum man nochmal eine Verlängerung braucht. Ich kenne mich jetzt nicht mit den Gesetzen aus, inwiefern das dann noch möglich ist. Dann wird es aber nicht lange dauern. Ich glaube, dann wird es wenige Monate später sein. Aber wie gesagt, zu 95% gehe ich davon aus, dass es bis zum 10. Januar passiert. Ich glaube auch noch vor Weihnachten, weil ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen Behörden, Menschen das vor Weihnachten gerne erledigt haben, dieses Thema, weil es, glaube ich, schon eine Belastung auch einfach darstellt, auch von Gary Gensler, der stark in der Kritik steht. Also ich meine, die Republikaner hauen da schon echt auf ihn drauf, auch von allen Seiten. Nicht nur aus der Kryptobranche wird er doch sehr kritisiert für sein Verhalten, auch innerhalb der SEC. Es gab ja schon offenen Brief von den Direktoriumsmitgliedern oder Kommissionaren, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Bezeichnung da genau heißt, wo sie sich gegen ihren Chef gestellt haben, weil sie gesagt haben, wir überschießen hier gerade etwas mit der Kritik. Ich glaube auch inzwischen, dass, was du gerade meintest, ja, dass die USA da schon sehr streng sind mit Kryptobörsen. Ich glaube, es ist sehr an der Person aufgehangen erstmal. Ich glaube, ein anderer Vorsitzender würde nicht so streng sein. Ich glaube, es ist politisch gewollt, sehr, sehr stark. Das heißt, die Frage ist auch, sind Demokraten, sind Republikaner an der Macht? Und über kurz oder lang, die USA sind ein nach wie vor kapitalistisches Land, wird sich das Geld durchsetzen? Und es sind viele große Investoren sitzen in den USA. Und die sitzen am längeren Hebel, langfristig gesehen. Ich glaube, Kryptobörsen wie eine Coinbase werden sich dort weiter etablieren. ETF soll das Ganze vielleicht ein bisschen abpuffern, ein bisschen mehr Kontrolle zurückhalten, aber man kann es nicht aufhalten. Und ich habe da eher die Befürchtung, dass wir in Europa mit, oder in der EU besser gesagt, dann doch zu langsam sind. Wir machen es sehr gründlich. Wir machen, was anständig ist, eine eigene Regulierung dafür, nämlich die MiCA. Das ist gut. Nur vielleicht verzetteln wir uns auch wieder damit zu stark, schaffen zu hohe Hürden, sodass am Ende in den USA, wo es vielleicht noch ein bisschen chaotischer gerade ist, ein bisschen gröber zugeht, es zwar vielleicht ein paar Mal knallt, aber am Ende des Tages setzt sich dann der freie Markt durch. Und das heißt auch Kryptobörsen unter amerikanischer Flagge, die einfach viel größer sind, weil sie zu viel mehr Kapitalzuflüssen, ja, eine Tesla und eine MicroStrategy allein schon, die bei Coinbase ihre Bitcoins verwahren. Jetzt kommt noch BlackRock hinzu, die bei Coinbase die Bitcoins verwahren für ihren ETF. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wie diese Infrastruktur in den USA auch zusammenhängt, da sehe ich nicht, dass dann die Kryptobörsen da komplett irgendwie klein gemacht werden von Behörden.
Nee, so wollte ich es auch nicht sagen, sondern es wirkt eher so ein bisschen nach einer Schwerpunktsetzung, gell? Also die Amerikaner setzen schon den Schwerpunkt auf ETF, machen nicht alle Kryptobörsen kurz und klein, gell? Aber frisieren die schon. Und hier in Europa ist es eher liberal. Wir machen eine
Ja.
neue Regulierung, dann gibt es Kryptobörsen, könnt aber auch Bitcoin, ETNs, ETCs machen, wie ihr wollt. Hauptsache die Regulierung ist eben eingehalten, so wirkt es hier. Sehr spannend. Was beobachtest du noch in dem gesamten Markt, beziehungsweise auch jetzt hier nochmal beim Bitcoin? Siehst du hier Adoptionstendenzen? Kriegt ihr mehr Zuschriften zu dem Bereich? Klicken Bitcoin-Artikel besser als andere Artikel? Das würde mich einfach nochmal interessieren, wie du Bitcoin versus das Rest-Ökosystem einschätzen würdest.
Ja, also natürlich, das sehen wir ganz klar bei unseren Zahlen, Bitcoin ist die mit Abstand dominierendste Währung. Und das ist immer sozusagen der Bitcoin-Kurs auch, ist der meistgeklickteste Kurs und wir haben auch jeden Tag Bitcoin-Artikel. Das ist der meiste Traffic, auch über Google zum Beispiel, wenn die Menschen was wissen wollen zu Krypto, dann geben die Bitcoin ein, als Synonym für den gesamten Markt. Bei uns würde ich sagen, macht Bitcoin ungefähr aktuell 30% aller Artikel aus. Also wenn man bei uns auf die Seite geht, wird jeder dritte Artikel irgendwas mit Bitcoin zu tun haben. Was ich aber auch feststelle, ist, dass wir gerade interessanterweise in den letzten Wochen wieder stärker auch Altcoins sehen. Also so gerade Solana zum Beispiel, habe ich gerade gesagt, es entstehen neue Narrative, so ein bisschen für den kommenden Bullrun vielleicht auch. Und die versammeln sich um andere Kryptowährungen. Also Solana habe ich gerade, das Ökosystem als solches ist sehr, sehr stark. Es gibt ein paar neue Coins auch. Ob es jetzt eine Kaspa ist oder eine Celeste, die man gar nicht kennt, die jetzt erst seit ein paar Wochen überall in aller Munde sind. Und dafür interessieren sich schon auch unsere Leserinnen und Leser. Die wollen schon wissen, was ist der nächste Coin im nächsten Bullrun, sage ich jetzt mal, der funktionieren könnte. Und daher schaue ich persönlich immer vor allem auf Themen. Also weniger auf die Coins, sondern was sind die Narrative, die kommen werden. Und da ist zum Beispiel ein so ein Thema, die Real-World-Asset-Tokenisierung, dass also eben ja Aktien, Anleihen, Staatspapiere, alles tokenisiert wird. Ich meine, auch BlackRock hat das ja stark angestoßen, das Thema von Larry Fink, der sagt, wir werden alles tokenisieren. Das ist so ein Narrativ, aber auch natürlich, ich glaube sehr stark an die Banken-Adoption. Also auch da haben wir viele Artikel gehabt in letzter Zeit bei BTC Echo, wo es eben darum geht, ich habe auch viele Interviews geführt, ob es jetzt mit der Landesbank Baden-Württemberg ist oder jetzt vor ein paar Tagen mit der SEBA Bank in der Schweiz, wie man sich als Bank diesem Thema annimmt. Und was das Schöne ist, und das ist, glaube ich, mir sehr klar geworden in den letzten 4, 5 Monaten, es gibt keine Bank mehr, die sich diesem Thema verschließen kann. Und damit meine ich konkret Bitcoin. Ich rede nicht mehr davon. Ja, wir machen Kryptoverwahrinfrastruktur für digitale Wertpapiere und vielleicht auch mal den digitalen Euro. Denn das war das bislang führende Narrativ von ganz vielen Banken. Sondern jetzt ist wirklich die Aussage, müssen auch Bitcoin anbieten, auch Ether, also Kryptowährungen, weil sonst haben wir ein riesengroßes Problem, was Mittelabflüsse angeht. Wir können unseren Kunden nicht mehr erzählen, gerade im Private Banking vielleicht, die schon alles haben, Aktien, Anleihen, Immobilien, dass wir denen kein Bitcoin anbieten können. Das geht nicht mehr. Und da hatten wir jetzt auch die Aussagen gehabt zuletzt von der Volksbankengruppe, von Sparkassen, dass die auch gerade erstmal institutionellen Kunden oder vermögenden Kunden das erstmal anbieten möchten, auch mit der Verwahrung von Bitcoin. Aber das heißt für mich ganz klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der einfache Bankkunde sozusagen, Tante Lieschen, in der Lage sein wird, bei ihrer Sparkasse für 100 Euro Bitcoin zu kaufen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit und das ist schon wirklich etwas, was viel Fantasie auch auslöst, denn wir dürfen nicht vergessen, Philipp, wir sind immer noch in einer Nische. Wir beide, klar, wir machen das über Wallets und für uns ist das alles klar. Man darf nicht vergessen, 95% da draußen oder 9 ist komplett überfordert bei dem Thema Krypto. Die wissen überhaupt nichts damit anzufangen, was Bitcoin ist, wie man einen Bitcoin bekommt. Und bei dem Thema Wallet steigen eh alle aus. Und ich glaube, dass gerade dieser Infrastrukturausbau von ganz traditionellen Finanzdienstleistern, da wird sehr viel Kapital im nächsten Bullrun, also ich glaube daran, dass in den nächsten 24 Monaten eine sehr starke Bewegung in Kryptoassets wieder passieren wird. Und ich glaube, dass da gerade auch die Banken eine durchaus tragende Rolle spielen können.
Ich sehe es auch so. Letztendlich wird dadurch der Bitcoin professionalisiert. Der Ur-Bitcoiner, der den Code versteht, der den Programmcode versteht, der deswegen Bitcoin vertraut, weil er letztendlich die Technik versteht, den gibt es immer noch. Aber er wird quasi komplettiert oder komplementiert durch hunderttausende neue Leute, die möglicherweise Interesse haben, die aber dann eben nicht den Wille, die Zeit oder die Fähigkeit haben, sich in die Technik einzuarbeiten. Dementsprechend können sie der Technik nicht direkt vertrauen, aber sie vertrauen eben dann der LBBW oder Coinbase oder Börse Stuttgart oder ähnlichem. So glaube ich, macht das alles Sinn. Das heißt, die Infrastruktur ist da, die Regulatorik ist da, die Vehikel sind da, LBBW und Co. Und dann fehlt eben jetzt früher oder später noch das entsprechende Interesse, was kommt, ja. Wie siehst du mittelfristig die Zukunft oder wie würdest du das Jahr 2024 einschätzen, wenn ich mal so runterbrechen darf? Ja, was passiert nächstes Jahr? Und ich weiß, Sven, da wird man ganz stark daneben liegen können.
Genau, das kann man auf jeden Fall. Ich persönlich glaube sehr stark an diese Zyklen, die wir immer haben. Also wir haben einen Bärenmarkt gehabt in den letzten 2 Jahren nach dem 22er Hoch. Ich glaube, das ist durchstanden. Deswegen sage ich, sind wir in einem Krypto-Frühling, also in so einer Phase, wo jetzt wieder neue Hoffnung geschöpft wird langsam, wo diese ja, Depression praktisch ablegen, die dieser ganze Markt hat. Und das sehen wir einfach daran, das Interesse steigt. Auch Google Trends kann man ja auch mal sehr schön sehen, was wird gegoogelt. Es geht wieder hoch alles. Und das wird für mich in Abhängigkeit eben vor allem der Geldmenge. Das heißt, das Thema hatten wir ja schon gehabt, ne, wie entwickelt sich die Inflation, wann gibt es die Signale, dass gesenkt wird. Und in deren Abhängigkeit wird es zu steigenden Kursen kommen, glaube ich. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr sogar noch das Bitcoin-Allzeithoch, könnte ich mir vorstellen, auch knacken, weil da ist so viel Geld da draußen, das möchte da, glaube ich, auch rein. Also sei es durch ETFs zum Beispiel, dann natürlich durch das Halving, haben wir eine Angebotsverknappung und es gibt nicht viele Bitcoin da draußen. Also 2 Millionen Bitcoin, glaube ich, ungefähr sind überhaupt öffentlich gerade noch handelbar. Der Rest liegt irgendwo alles bei ja, Hodlern verstaut. Das heißt, wenn jetzt so eine BlackRock die Bitcoins braucht für ihren ETF, so, dann musst du die auch erstmal irgendwo herbekommen, diese Bitcoins. Und wenn die jetzt 100.000 Bitcoin haben wollen, dann haben wir ganz schnell das Problem, dass gar nicht genug Angebot da ist. Und ich glaube, dass diese Effekte, nächstes Jahr langsam zum Tragen kommen werden. Und dann Richtung 2025 dann immer mehr in einem, wie man sagen, Bullrun, sagen wir, oder einem Hype dann enden wird. Aber ich glaube, 2024 wird einfach nur ein gutes Jahr mit einer institutionellen Adoption. NFT-Bereich halte ich, glaube ich, da kann man sich vielleicht darauf einstellen, dass wir mehr von großen Brands was sehen, also Nike, Adidas, auch mehr Massentauglichkeit, dass man also einen Turnschuh kauft und dann eben noch ein NFT dazu bekommt. Das haben wir alles schon gesehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da vielleicht auch mal ein Hype kommt über TikTok, über Jugendliche, die dann auf einmal doch in der Breite diese NFTs ganz toll finden, also im Branding-Bereich, aber auch im Gaming-Bereich. Es wird sehr viel an Games gearbeitet und sowas kann auch mal sehr schnell gehen. Man weiß nicht genau, wann das passiert, aber da gibt es ein Game, das schlägt ein. Wir haben es damals bei Axie Infinity gesehen. Auf einmal steigt das Transaktionsvolumen auf der Blockchain. Und sowas kann ich mir alles auch gut nächstes Jahr vorstellen.
Ich glaube auch, da wird man sehen, was passiert. Und doch glaube ich, ich glaube, da stimmst du mir zu, Sven, das Hauptnarrativ könnte tatsächlich Bitcoin sein mit dem ETF, egal ob er kommt oder nicht. ETFs dann in anderen Ländern der Erde und natürlich auch das Halving, was dann da kommt im April.
Total.
Ja.
Ich glaube, vor allem vielleicht der Punkt ist noch wichtig. Ich meine, die Legitimation. Also, die haben Larry Fink hat gesagt von BlackRock, eine Flucht in Sicherheit. Und dabei hat er den Kryptomarkt angesprochen. Das sind alles Themen. Im letzten Hype-Zyklus gab es das nicht. Das war unvorstellbar. Wir dürfen das nicht unterschätzen, diese Signalwirkung, die von diesen ja, wichtigen, einflussreichen Menschen ausgeht, die nicht nur Influencer sind. Damals waren es vor allem nur Influencer, sondern jetzt sind das Hedgefondsmanager auf einmal. Also wirklich Größen an der Wall Street, deren Worte Gewicht haben. Und die haben wir jetzt langsam auf unserer Seite. Und dadurch wird, glaube ich, Bitcoin, was du angesprochen hast, als das klare führende Asset im Kryptobereich, ein riesengroßes Revival erleben nächstes Jahr.
Wunderbar. Möchtest du noch ein Abschlussstatement machen, Sven?
Gerne. Also, ich glaube, die letzten 2 Jahre waren für alle sehr, sehr hart. Aber ich mache es jetzt auch schon seit 2015. Und ich muss sagen, ich war mir noch nie so sicher oder so optimistisch in meiner Meinung wie jetzt, weil. Wir können alle sehen, was draußen passiert an eben dieser Adoption. Ich glaube an die Technologie nach wie vor. Ich glaube, wir sehen, dass wir sie ganz stark brauchen. Auch durch künstliche Intelligenz zum Beispiel ist das Thema Dezentralisierung nochmal neu aufgekommen. Ich sehe es aber auch im Hinblick auf unser Geldsystem sozusagen, diese Schulden, die wir aufgehäuft haben, die alle refinanziert werden müssen, dass es da gut ist, so etwas zu haben wie Bitcoin, was eben knapp ist, dass es einfach eine digitale Netzwerkinfrastruktur ist, die von ihrer Entwicklung her alles andere, glaube ich, outperformt. Also diese Entwicklung dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, weil sie kann sehr schnell gehen. Und ich glaube daran, ich bin immer jemand, der sehr optimistisch hinsichtlich Technologie ist. Und daher, ich bin sehr super optimistisch, was die nächsten, ja, 1, 2 Jahre angeht. Daher.
Das klingt gut und ich sehe es letztendlich ziemlich genau ähnlich wie du, Sven. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Interview. Wir sind hier und da wirklich tief reingegangen und dann wünsche ich dir und den Hörern da draußen noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, hat mich gefreut.